ARD.
Die Bundesregierung hält an der Überzeugung fest, dass nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung dauerhaft Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser bringen wird. Die Anerkennung eines palästinensischen Staats betrachtet sie weiter als einen der abschließenden Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung einer Zwei-Staaten-Lösung. Israels Sicherheit hat dabei für die Bundesregierung übergeordnete Bedeutung.
Regierungssprecher Stefan Cornelius und die deutsche Haltung zur Palästina-Frage. Das bestimmte Nachrichtenthema heute nicht nur in Berlin.
Die Reaktionen auf Frankreichs Ankündigung fallen erwartungsgemäß völlig unterschiedlich aus. Heftige Kritik aus Israel und den USA, Unterstützung aus vielen arabischen Staaten.
In Frankreich war die Überraschung über Macrons Palästina-Plan gar nicht so groß, aber der Zeitpunkt. Unsere Kollegin in Paris schätzt für uns ein, was er sich dabei wohl gedacht hat.
Und in der Ukraine rudert Präsident Zelensky beim Thema Korruption zurück und ändert seine umstrittenen Gesetzespläne.
Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 25. Juli. Ja, Frankreich wird im September Palästina als Staat anerkennen. Gestern Abend hat Präsident Macron das auf X verkündet und es dauerte nicht lange, bis das der Aufmacher in den Nachrichten war.
Ja, so war das. Die Reaktionen kamen schnell und fielen heftig aus. Ein Tag, an dem eine Nachrichtenredaktion viel mit Sortieren beschäftigt ist. Das wollen wir hier auch versuchen in dieser Ausgabe, denn mittlerweile haben sich viele Hauptstädte zu der Frage positioniert.
Ja, bevor wir unsere Korrespondenten hören, vielleicht nochmal zur Ausgangslage. Denn natürlich musste sich die französische Regierung nach so einer Ankündigung heute nochmal erklären.
Genau, wichtige Info vielleicht. Frankreich ist jetzt nicht das erste Land. Fast 150 Staaten weltweit erkennen Palästina schon an. Auch in Europa haben Regierungen das schon angekündigt. Zuletzt Spanien, Norwegen, Irland zum Beispiel. Im Zuge dieser immer dramatischeren Lage in Gaza und auch als Reaktion auf das ja zumindest extrem grenzwertige Vorgehen der israelischen Armee. Deswegen abschichten und sortieren. Fangen wir in Paris an. Und da kam der Post des Präsidenten gar nicht so unerwartet. Julia Borutta.
Der Zeitpunkt hat alle überrascht. Nicht aber der Schritt an sich. Schon im Frühsommer hatte Präsident Macron angedeutet, dass er Palästina als Staat anerkennen würde, wenn im Gegenzug arabische Staaten Israel anerkennen. Das alles sollte auf der Nahostkonferenz der Vereinten Nationen im Juni geschehen. Doch der Angriff Israels auf den Iran machte die Pläne zunichte. Nun aber prescht Frankreich vor. Der Sprecher des Außenministeriums, Christophe Lemoine, begründet den Schritt wie folgt. Das ist kein Akt der Hoffnungslosigkeit. Es geht darum, eine Dynamik ins Rollen zu bringen, Druck auf Israel auszuüben, damit die militärischen Operationen enden, damit wieder Hilfe nach Gaza kommt und die Geiseln befreit werden. Wir wollen Dynamik reinbringen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Macron hat sich in den letzten Monaten tief erschüttert gezeigt vom Leid der Menschen in Gaza. Und er scheint die Geduld zu verlieren. Denn all seine Bemühungen, von Israel humanitäre Zugeständnisse zu erwirken, sind gescheitert. Der Sprecher des Außenministeriums, Christophe Lemoine, betont, Frankreich wolle mit der Anerkennung Palästinas als Staat das Anrecht der Palästinenser bekräftigen, auf ihrem eigenen Territorium zu leben. Das sei zunehmend bedroht, wie die jüngste Abstimmung im israelischen Parlament gezeigt habe. Die Abstimmung in der Knesset am Mittwoch darüber, das Westjordanland zu annektieren, ist ein schlechtes Zeichen. Das geht in die falsche Richtung. Wir brauchen eine andere Dynamik. Es geht darum, dass die legitimen Wünsche der Palästinenser gehört werden. Macron setzt darauf, dass andere wichtige Staaten es ihm gleich tun. Großbritannien zum Beispiel. Außerdem hofft er, dass umgekehrt arabische Staaten Israel als Staat anerkennen werden. Frédéric Ancel, Fachmann für Geopolitik im Nahen Osten an der Universität Paris 8, glaubt nicht, dass der Präsident damit Erfolg haben wird. Saudi-Arabien wird keinesfalls Israel anerkennen, nur weil Frankreich Palästina anerkennt. Die Saudis haben ihre Position diesbezüglich eher noch verschärft. Sie warten mindestens ab, bis der Krieg in Gaza ganz beendet ist. Frankreich hat überhaupt nicht das diplomatische oder wirtschaftliche Gewicht, um ein Land wie Saudi-Arabien mit sich zu ziehen. Überhaupt sei Frankreichs Einfluss in der Region beschränkt. Der Schritt Macrons sei für die israelisch-französischen Beziehungen kein schwerer Donnerschlag. Klar, mich überrascht die scharfe Reaktion von Premier Netanyahu nicht, aber seiner in Teilen rechtsextremen Regierung ist ohnehin herzlich egal, was Frankreich macht. Frankreich ist außerdem nur der viertwichtigste Handelspartner Israels innerhalb der EU. Mag sein, dass es ein paar diplomatische Scharmützel geben wird. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel sind aber ohnehin sehr bescheiden. Das sieht man in der französischen Regierung anders. Die Beziehungen zu Israel seien sehr eng, versichert man im Außenministerium. Und überhaupt, mit der Anerkennung Palästinas mache man genau das, was die islamistische Hamas immer abgelehnt habe. Man wirke auf eine Zwei-Staaten-Lösung hin, man unterstütze diejenigen Palästinenser, die Frieden mit Israel wollen.
Julia Borutta über Frankreichs Haltung zur Palästina-Frage.
Ja, hat sie nochmal gut erklärt. Eigentlich nur eine Vollzugsmeldung, also, ne, wie wir das in unserer Nachrichtensprache nennen. Also eine schon bekannte Ankündigung umsetzen. Aber in diesem Fall, Palästina-Anerkennung, hat Macron natürlich das Spielfeld komplett geändert. Vor allem die arabischen Nachbarstaaten reagieren jetzt positiv, auch die Palästinenser. Wobei da ja auch immer noch die Terrororganisation Hamas eine Rolle spielt. Nina Amin mit den Reaktionen aus den arabischen Nachbarstaaten. Und gleich danach hören wir Julio Segador und der fasst die deutlichen Worte aus Tel Aviv und Washington zusammen.
Aus mehreren arabischen Ländern kommt Lob für Macrons Plan, Palästina als Staat anzuerkennen. Aus dem jordanischen Außenministerium heißt es, dies sei ein Schritt in die richtige Richtung, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu realisieren und die Besatzung zu beenden. Auch Saudi-Arabien begrüße, dass der französische Präsident den Staat Palästina anerkennen will, berichtet ein arabischer Fernsehsender. Besonders die jordanische Staatsführung hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen eine Zwangsumsiedlung der Menschen im Gazastreifen und für eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen israelischen Staat und einen palästinensischen Staat, ausgesprochen. Im Gazastreifen befinden sich noch 50 Geiseln, von denen mindestens 20 noch am Leben sein sollen. Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza hat sich massiv verschlechtert. Hilfsorganisationen warnen vor einer Massenhungersnot.
Für die Politiker in Israel, und zwar parteiübergreifend, steht eines fest. Frankreich hat mit seiner Ankündigung, schon bald einen Palästinenserstaat anzuerkennen, einen großen Fehler begangen. Entsprechend harsch sind auch die Reaktionen in Israel. Ein solcher Schritt belohne den Terror, hieß es in einer Mitteilung aus dem Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu. Der Plan biete, so wörtlich, eine Startrampe für die Vernichtung Israels. Die Palästinenser wollten keinen Staat neben Israel, sie wollten einen Staat anstelle von Israel, so Regierungschef Netanyahu. Ganz anders die Reaktionen aus dem Palästinenserlager. Die palästinensische Autonomiebehörde begrüßte den Schritt Frankreichs. Der stellvertretende palästinensische Präsident Hussein al-Scheich sprach von einem Bekenntnis Frankreichs zum Völkerrecht. Die Terrororganisation Hamas erklärte in einer Mitteilung, Frankreichs Ankündigung sei ein positiver Schritt hin zur Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für das palästinensische Volk. Andere Länder, insbesondere in Europa, so die Hamas, sollten dem Beispiel Frankreichs folgen. Ziel sei ein souveräner palästinensischer Staat mit Jerusalem als Hauptstadt. Während die Erklärung Macrons die Schlagzeilen bestimmt, rückt das erneute Scheitern der Verhandlungen zu einer Waffenruhe im Gazastreifen in den Hintergrund. In der Nacht hatte der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Bickott, in einer Pressekonferenz eine Erklärung des US-Nahost-Sondervermittlers Steve Witkoff zitiert.
We have decided to bring our team home from Doha for consultations at the latest response from Hamas.
Wir haben beschlossen, unser Verhandlungsteam aus Doha nach der jüngsten Reaktion der Hamas nach Hause zu holen. Die Hamas zeigt deutlich, dass sie einen mangelnden Willen hat, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Trotz aller Anstrengungen hat die Hamas weder koordiniert noch in gutem Glauben gehandelt. Wir prüfen nun alternative Möglichkeiten, um die Geiseln nach Hause zu bringen und versuchen, ein stabileres Umfeld für die Bevölkerung von Gaza zu schaffen. Es ist eine Schande, dass die Hamas so egoistisch gehandelt hat. Welche alternativen Möglichkeiten geprüft werden, wollte US-Sprecher Bigot nicht verraten. Dass die USA vor allem die Hamas für das vorläufige Ende der Gespräche in Doha verantwortlich machen, liegt wohl an den Änderungsvorschlägen, die die Terrororganisation an dem vorliegenden Fahrplan zu einer Waffenruhe gemacht hatte. Es hieß, die Hamas habe Nachbesserungen gefordert zu den Klauseln über die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. zu den Gebieten, aus denen sich die israelische Armee zurückziehen soll, sowie zu den Garantien für ein dauerhaftes Ende des Krieges. Die Terrororganisation selbst sagte, sie sei zu weiteren Verhandlungen bereit. Hindernisse zu einem Abkommen über eine dauerhafte Waffenruhe könnten überwunden werden.
Nina Amin aus Kairo und Julio Segador aus Tel Aviv. Aus Gaza kommen auch heute Horrormeldungen. UNICEF meldet inzwischen mindestens 80 verhungerte Kinder. Die Zustände seien unerträglich. Auch die Helfer würden mittlerweile hungern. Israel müsse die Blockade jetzt aufheben und Hilfsgüter durchlassen. Angeblich stehen da ja hunderte Laster an den Übergängen und dürfen nicht durch. Wir können das nicht überprüfen, auch die Zahlen nicht, aber es sind eben schon Quellen wie UNICEF, Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Israels Regierung, heute erneut, bestreitet eine Blockade. Offizielle Aussage ist, es gibt keinen Mangel an Nahrungsmitteln, sondern Fehler bei der Verteilung. Ja, am frühen Nachmittag kam dann aber auch noch die Eilmeldung. Ein hoher Militär hat im Armeeradio versprochen, ab heute mehr Hilfsgüter durchzulassen. Müssen wir abwarten.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch auf die spezielle Rolle Deutschlands im Nahostkonflikt schauen. Das war ja auch unser Aufmacher in den Nachrichten. Wir haben am Anfang Regierungssprecher Cornelius gehört. Die Bundesregierung fordert Israel zwar nochmal ausdrücklich zu einem Waffenstillstand auf, kritisiert auch zu wenig Hilfslieferungen für die Bevölkerung. Eine Anerkennung Palästinas als Staat werde aber kurzfristig nicht kommen. Thomas, was meint ihr denn mit kurzfristig?
Ja, Nahostkonflikt kompliziert. Deutschlands Rolle im Nahostkonflikt sehr kompliziert. Wir wissen, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson aus historischen Gründen. Und das hat die Bundesregierung heute auch nochmal betont. Israels Sicherheit spiele die übergeordnete Rolle in diesem ganzen Konflikt. Gleichzeitig setzt sich ja Deutschland aber auch, wie Frankreich zum Beispiel und die ganze EU, für die Zwei-Staaten-Lösung ein. Auch das, ja, seit Jahrzehnten gehörtes Wort bei uns in den Nachrichten in diesem Zusammenhang. Der Unterschied zwischen Macron und Merz ist jetzt: Kommt die Anerkennung Palästinas jetzt vor sowas wie Friedensverhandlungen, wo man auch noch nicht genau weiß, wie und mit wem? Oder steht die Anerkennung am Ende dieses Friedensprozesses? Das ist weiter die deutsche Haltung. Und deswegen auch das Wort kurzfristig. Trotzdem hat Macron in Berlin wohl was ausgelöst, berichtet unser Hauptstadtreporter Markus Sambale.
Es scheint sich was zu bewegen. Die Bundesregierung scheint jetzt doch einen härteren Kurs gegenüber der israelischen Regierung zu erwägen. Kanzler Merz hat ausdrücklich über seinen Sprecher heute erklären lassen, wir sind bereit, den Druck zu erhöhen. Da könnte es zum Beispiel darum gehen, Handelsabkommen mit Israel auszusetzen, wenn Israel nichts tut, um die Lage in Gaza zu verbessern, die auch die Bundesregierung als katastrophal bezeichnet. Was die Bundesregierung genau vorhat, ist aber noch nicht klar. Sie hatte ja lange gezögert, ihre Haltung damit begründet, dass Deutschland eine besondere historische Verantwortung hat für die Sicherheit Israels. Aber diese Woche ist der Druck auf Kanzler Merz dann massiv gewachsen. Es gab Kritik aus der SPD-Fraktion, sogar innerhalb der Bundesregierung von der SPD-Entwicklungsministerin. Ehemalige Botschafter haben sich zu Wort gemeldet, fordern, dass Deutschland gegenüber Israel härter auftritt, wegen der furchtbaren Berichte über so viele hungernde und getötete Palästinenser in Gaza, sodass viele gefragt haben, was muss denn eigentlich noch passieren, damit die Bundesregierung der israelischen Regierung mit Konsequenzen droht? Und gerade da scheint jetzt eben die Bundesregierung über einen härteren Kurs nachzudenken.
Und einen dieser früheren deutschen Diplomaten, die der Kollege gerade angesprochen hat, war auch bei uns im NDR-Info-Interview. Martin Kobler, lange Botschafter im Nahen Osten.
Ich bin dagegen, dass hier ein Gegensatz jetzt aufgebaut wird zwischen Staatsräson und dem Respekt des Völkerrechts. Respekt des Völkerrechts ist auch Staatsräson. Und die gegenwärtige Linie der Bundesregierung, finde ich, ist nicht zuträglich der Sicherheit Israels. Die Bundesregierung darf sich hier jetzt nicht verstecken und sie muss eine aktive, menschenrechtsorientierte, völkerrechtsfördernde Politik betreiben. Die Hamas-Aktionen sind brutal, menschenverachtend und verabscheuungswürdig gewesen. Das kann aber nicht als Rechtfertigung für völkerrechtswidriges Verhalten, wie es jetzt seit einiger Zeit betrieben wird, in den palästinensischen Gebieten dienen. Hunger als Waffe ist inakzeptabel, unter allen Bedingungen.
Martin Kobler, früherer Botschafter. Diplomatische Feinheiten. Montagabend ist eine UN-Konferenz zur Zukunft der Palästinenser und zur Zwei-Staaten-Lösung geplant. Das ist das Treffen, das Macron damals absagen musste wegen Angriff auf Iran. 40 Außenministerinnen und Außenminister sind dabei. Deutschland schickt nur einen Staatssekretär. Ja, keine leichte Situation auch für Europa.
Mhm. Soweit also zur Lage im Nahen Osten. Jetzt zum Krieg gegen die Ukraine.
Ja, da gab es heute eine Mitteilung aus Kiew, dass Unterhändler aus Russland und der Ukraine weitergekommen wären bei der Vorbereitung eines echten Gipfels, also des ganz großen Selenskyj und Putin. Man spreche schon über mögliche Formate, also wie und wo das sein könnte, wer noch dabei sein könnte. Und wirklich nur wenig später, nach dieser Mitteilung aus Kiew, kam dann sofort die Bremse aus dem Kreml. Bis Ende August sei das unwahrscheinlich, hieß es. Immerhin gab es ja zuletzt wieder einen Gefangenenaustausch, aber ja, an der russischen Maximalforderung hat sich nichts geändert. Alle besetzten Gebiete im Osten behalten, dazu die Krim, keine westlichen Waffen, kein NATO-Beitritt. Auch da kompliziert.
Ja, und auch innenpolitisch lief es schon mal besser für Selenskyj. Mhm. Die Proteste gegen Korruption und auch gegen die Regierung laufen jetzt schon mehrere Tage. Er hat das umstrittene Gesetz zu den Befugnissen der Ermittler aber jetzt geändert.
Hat er und hat sich auch reumütig gezeigt, wir haben verstanden. Aber die Proteste hören nicht auf, weil das Thema Korruption fast eine Art Trauma ist in der Ukraine. Davon hängt zum Beispiel auch entscheidend ab, wie sind die Chancen auf einen EU-Beitritt, eine wichtige Auflage von Brüssel. Und deswegen sind vor allem ja, die jungen proeuropäischen Leute da auf der Straße.
Ja, dazu ausführlich heute mehr in 11KM, dem Tagesschau-Podcast, zu finden auf ndr.de und in der App. Da gibt es viele Hintergründe.
Genau, sehr zu empfehlen. Korruption, autoritäre Züge werden Selenskyj da ja teilweise vorgeworfen, als Hindernis Richtung Europa. Aus Russland kam heute noch eine Meldung und das ist dann noch unser letztes Thema in dieser Ausgabe, die aber nochmal zeigt, dass sich Putin und der Kreml schon immer mehr Richtung China orientieren. Die Internetzensur wurde dann nochmal verschärft, die Überwachung ausgeweitet zum, Zitat, Schutz gegen Terror. Björn Blaschke berichtet aus Tiflis.
Eine Enthaltung. Ansonsten haben alle anwesenden 164 Senatoren des Föderationsrats Russlands einen Gesetzentwurf zur weiteren staatlichen Kontrolle des Internets angenommen. Bisher war es verboten, beispielsweise extremistische Texte zu schreiben. Jetzt soll es verboten werden, extremistische Inhalte zu nutzen oder im Internet zu suchen. Bücher, Artikel, Videos, Audioaufnahmen wie Songs oder aufgezeichnete Diskussionsrunden. Es geht, so vor 2 Tagen Russlands Digitalminister, um etwa 5.500 Inhalte, die der Staat als extremistisch eingestuft und gesperrt hat. Und da sie gesperrt sind, sind sie nur per VPN, also über eine gesicherte Verbindung ins Ausland, zu finden. Deshalb steht in dem Gesetzentwurf auch, dass jede Werbung für VPN-Programme fortan bestraft wird. Das soll die Flucht aus dem stark zensierten russischen Netz eindämmen oder die Menschen im Land dazu bringen, VPN-Programme zu nutzen, die der Staat anbietet und klar kontrolliert. Immerhin, die Abgeordneten der Staatsduma debattierten für russische Verhältnisse heftig, bevor der Gesetzentwurf vor 2 Tagen gebilligt wurde. Es kam sogar zu einer kleinen Demonstration, die allerdings sofort in Verhaftungen mündete. Und auch heute reichte ein Oppositionspolitiker ein Protestschreiben ein. Aussichtslos. Aber er will nicht locker lassen. Als nächstes will er sich an das Präsidialamt wenden, bevor Wladimir Putin das neue Gesetz ratifiziert.
Und falls Sie sich jetzt eben gewundert haben, dass der Kollege in Tiflis sitzt, Russland lässt den Kollegen Blaschke aktuell nicht ins Land.
Und das war Krieg und Terror. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Hören.